Oh, die drei Könige, wir sehen sie hier. Normalerweise stehen die bei uns auf dem Fensterbrett. Kein Wunder, dass man sie vergessen hat. Die gibt es ja gar nicht. In der biblischen Geschichte kommen die überhaupt nicht vor. In der biblischen Geschichte, wenn man den Text genau anschaut, da wird was von drei Magi aus dem Land des Morgens erzählt. Magi ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Wenn wir das ganz genau versuchen zu machen, dann könnte man sagen, das sind philosophisch, medizinisch und naturwissenschaftlich geschulte und gebildete Männer gewesen. Die konnten weissagen, die konnten Träume deuten. Also man würde vielleicht sagen, so wie Dante Alighieri oder so damals, universal gebildete Wissenschaftler. So wäre das vielleicht am besten zu übersetzen. Wenn wir sie von der positiven Seite aus betrachten, sind das Leute gewesen, die haben mit den damaligen Möglichkeiten von Wissenschaft und Erkenntnis nach Wahrheit geforscht. Nun, zu jener Zeit haben alle Menschen, doch fast alle Menschen, an die Astrologie geglaubt. Man glaubte also, dass die Sterne das Schicksal der Menschen bestimmen und unter welchem Stern du geboren bist, das hat ganz große Auswirkungen darauf, wie dein Leben sich entwickelt. Das war damals so, da sind wir ja heute schon viel weiter. Die Astronomie allerdings, die Wissenschaft von den Gestirnen, die hat damals schon feststellen können, und das kann man tatsächlich heute nachweisen mit irgendwelchem Instrumentarium, dass zwischen den Jahren 7 und 2 vor Jesus Christus ganz merkwürdige interstellare Verschiebungen und Ereignisse in den Himmeln, könnte man sagen, also im Weltall geschehen waren. Ein besonderes Phänomen. Und das haben viele Leute, eben auch diese Magi, die haben das festgestellt und die haben das untersucht. Und noch interessant ist, dass man in der damaligen Zeit eine ganz große allgemein existierende Erwartung kannte, dass ein kommender König aus Israel auf dem Plan stünde. Also das hat man auch im fernen Osten so geglaubt, nicht nur in Israel. Sogar die Römer haben das geglaubt. Und ich habe gefunden bei Sueton, einem römischen Schriftsteller, Verwaltungsbeamten und einer wertvollen Informationsquelle, historisch gesehen über die damalige Zeit, der hat einmal geschrieben, im ganzen Orient war der Glaube verbreitet, dass es zu jener Zeit den Menschen aus Judäa bestimmt sei, die Welt zu beherrschen. Großmacht Israel, oder was? Und Tacitus, ein anderer römischer Historiker und Senator, war der Ansicht, das hat er dann so niedergeschrieben, kann man heute noch lesen, dass ein Herrscher aus Judäa die Weltherrschaft antreten würde. Das heißt also, sowohl in den Gestirnen als auch in der Geschichtsschreibung waren sich die Leute einig, wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Da werden Dinge passieren, und wir kennen das ja auch heute, wir hören das oft genug, die vieles verändern werden. Nichts bleibt, wie es war, und das, was wir im Augenblick erleben, wird sich stark verändern. Wie hört sich der Text der Weihnachtsgeschichte jetzt für Sie an, vor diesen historisch erwiesenen Hintergründen? Wir haben es nicht mit einer erfundenen Geschichte zu tun. Es heißt hier, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen, und da übersetzen jetzt einige Sterndeuter, also Magi, aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen. Also diese drei Leute, symbolisiert hier, sind jetzt auf dem Weg. Es besteht kein Anlass, diese Geschichte als eine hübsche Legende abzutun. Das ist tatsächlich passiert. Auch wenn diese drei Magi nicht die tollen, später dann erfundenen Namen Kaspar, Melchior und Balthasar hatten. Darüber erfahren wir gar nichts, wie die heißen. Diese drei Reisenden sind echte historische Personen, die tatsächlich in den Gestirnen merkwürdige Ereignisse beobachtet haben und die auch diese merkwürdigen Prophezeiungen gehört haben, und denen gehen die jetzt auf den Grund. Und sie machen eine unglaublich aufwendige, darf ich sagen, sauteure Reise mit einem Riesengefolge, davon wird ja gar nichts erzählt, aber die werden ja wohl nicht allein auf ihren Kamelen gehockt sein. Das heißt, die haben jetzt auf der einen Seite alle wissenschaftliche Erkenntnis, alles Geld, was sie aufwenden konnten, in die Hand genommen und ziehen viele, viele Kilometer über Monate hinweg durch die Gegend, nur in der Hoffnung, das, was wir da oben am Himmel betrachten, das schauen wir uns genauer an Und da gibt es eine Prophezeiung, die dazu passt. Und gleichzeitig passiert noch was ganz anderes, was wir heute fast nie zusammenbekommen. Da heißt es nämlich, ich zitiere aus dem Vers 2, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um diesen neugeborenen König der Juden anzubeten. Da kommen zwei Dinge zusammen, die wissenschaftliche, die analytische Seite und die ganz andere Seite. Wie passt das? Philosophisch, medizinisch und naturwissenschaftlich geschult, ich sagte es schon, und gleichzeitig religiös. Kann das gehen? Um das zu klären, überspringen wir jetzt den durchaus interessanten Zwischenteil der Begegnung mit dem Herodes. Der war natürlich verständlicherweise total heiß, weil es natürlich dann seinen Posten an seinen Kragen ging. Und jetzt waren die beim Herodes und gehen da wieder weg. Und dann heißt es, nach dem Gespräch mit Herodes also, machten diese Männer sich wieder auf den Weg. Und erneut erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Ich bin überzeugt, dass diese Männer als weise galten, deswegen, weil sie weder auf der Seite der physikalischen Wissenschaftswelt noch auf der Seite der metaphysischen Glaubenswelt vom Kamel fielen. Die konnten da das Gleichgewicht halten. Sie hatten nämlich erkannt, dass diese Welt sich durch Forschung und Beobachtung entdecken und gestalten lässt. Dass Wissen, Technologie und Macht zwar, und das nicht schlecht bis heute, die Hände und die Taschen füllen können, aber letztlich, dass die Herzen leer bleiben. Diese Welt lässt sich nicht nur in Zahlen und Statistiken und wissenschaftlichen Untersuchungen erfassen. Und ich habe einen Satz gefunden, den möchte ich euch mal zeigen. Der heißt so: Wenn unser größtes Bedürfnis Wissen wäre, hätte Gott uns einen Lehrer geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis Technologie wäre, hätte Gott uns einen Wissenschaftler geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis Geld wäre, hätte Gott uns einen Wirtschaftsfachmann geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis Vergnügen wäre, hätte Gott uns einen Unterhaltungskünstler geschickt. Diese drei Männer waren auf der Suche nach etwas, was nicht ihre Hände, sondern ihre Herzen füllen konnte. Die wollten das besser verstehen, was hier in dieser Welt klappt, wie das Ganze zusammengehalten wird. Und sie haben die Antwort nicht in den Sternen gefunden. Auf der einen Seite heißt es hier, als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Also ihre Berechnungen haben gestimmt. Ja, und das noch ganz ohne diese ganzen tollen elektronischen Dinger, die wir heute haben, da drüben in Darmstadt. Aber als sie dann das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, sanken sie vor ihm auf die Knie und beteten es an. Total schlaue Leute fallen auf die Knie vor dem Sohn Gottes und beten ihn an. Ich möchte mal sagen, das gilt doch bis heute. Wer glaubt, darf den Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Vor kurzem hat der Berliner Tagesspiegel eine Kolumne von Friedhard Teufel, dem Ressortleiter Sport, veröffentlicht. Und dieser Herr Teufel wundert sich, dass man sich heute schämt, in einer Kirche mitzumachen. Er schreibt, Berliner Tagesspiegel, kürzlich erzählte mir jemand, dass sein Sportverein jetzt mit einer Kirchengemeinde zusammenarbeite. Ganz eilig schob er hinterher, aber nur für diese eine Aktion, hat nichts mit Religion zu tun und manche von denen sind ja auch ganz in Ordnung. Und ein anderes Mal sprach jemand über einen Pfarrer, der ist vernünftig, hat mich echt überrascht. Es besteht Zukunft und Hoffnung für meine Branche. Aber wisst ihr, was wirklich vernünftig ist? Was Gott so gewollt hat, ist nämlich, dass wir Menschen mit Verstand und mit Herz sind. Weil mit Verstand allein werden wir, so wie wir es in der Geschichte eben gehört haben, Könige mit leeren Händen bleiben. Diese drei Leute, die da was gemacht haben als Könige, die haben was ganz Wesentliches begriffen. Unsere Herzen sind voll, unsere Taschen oft auch. Aber unsere Herzen sind voll Sehnsucht und Geborgenheitsfragen, die uns das beste Geld, der beste Job nicht bieten können. Und deswegen geht der Satz, den ich hier gerade an die Wand werfen lasse, so weiter. Aber unser größtes Bedürfnis war und ist Vergebung. Und deshalb hat Gott uns einen Retter geschickt. Und ich glaube, dass gerade in einer Zeit, in der wir in der Öffentlichkeit so viel Schreckliches miterleben, wo wir sehen, dass auf der einen Seite religiöser Fanatismus die Welt anzündet und dass politische Parolen und wissenschaftliche Untersuchungen die Lösung auch nicht bringen können, sondern die Lösung darin liegt, dass es Vergebung gibt für unser ganz normales physisches, physikalisches Leben, für Beziehungen untereinander, zwischen Ländern, zwischen einzelnen Personen, zwischen Nationalitäten und Kulturen und eben auch Versöhnung mit dem Gott im Himmel, der will, dass Frieden ist auf Erden. Aber das werden wir nicht bekommen, wenn wir von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und deswegen mein Wunsch an Sie, mein Weihnachtswunsch an Sie alle, dass Sie das zusammenbekommen. Schalten Sie Ihren Verstand nicht aus, aber kriegen Sie mit, dass Sie damit letztlich mit leeren Taschen nach Hause gehen werden. Das Herz allein, Vergebung allein kommt durch Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten.